Ich möchte euch herzlich zu diesem Gottesdienst am Sonntagmorgen begrüßen und freue mich natürlich über die bekannten Gesichter, aber vor allem auch über die vielen Erstbesucher unseres Gottesdienstes. Seid herzlich willkommen und nehmt, so wie die anderen auch, ein Wort von Gott mit. Ich möchte euch zunächst den Wochenvers aus den Losungen für dieses Jahr vorlesen. Er steht in Römer 5, Vers 8 und lautet: Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ein Vers, der im weiten Zusammenhang mit dem Thema unseres Gottesdienstes zusammenhängt, das da lautet: Glauben, so viel wie Eulen nach Athen tragen in der christlichen Gemeinde, die ich hoffe doch mit einigen überraschenden und aufschlussreichen Aspekten. Zunächst mal singen wir ein weiteres Lied: Der Himmel geht über allen auf. Das ist mal ein Text, den man sich leicht merken kann, glaube ich jedenfalls. Es gehört zu meinen Lieblingsliedern. Und ab und zu mal, ich habe ja das Vorrecht, Lieder auszusuchen, wenn ich den Gottesdienst moderiere, dann denke ich, na, das könnte man mal wieder singen. Vielleicht haben einige es gemerkt, es geht als Kanon. Und einige haben vielleicht sogar über den Text nachgedacht. Was soll das nun, nicht? Eigentlich geht ja die Sonne auf, ne? Nicht der Himmel. Das muss metaphorisch gemeint sein. Und dann heißt es aber: auf alle über. Irgendwie sagt mir das, wir sind alle eingeschlossen, wenn wir es mit dem Himmel zu tun bekommen. Und das weiß man aber eigentlich nur, wenn man bereits glaubt. Was ja das Thema heute ist. Glauben. Was machen wir eigentlich hier in einer christlichen Gemeinde? Ist es so, wie vielleicht vor ein paar Jahrzehnten noch, so, dass wir einen theistischen Restbestand verwalten und Gott Sterbebegleitung gewähren? Das hätte so kommen können, nicht? Wenn man sich die Entwicklung der Kirche der letzten Jahrzehnte anschaut, das können einige von euch nicht, weil sie erst ein oder zwei Jahrzehnte alt sind, aber ich habe das Gefühl, dass es da einen Umschwung gibt und dass mit dem Glauben viel mehr Menschen viel mehr anfangen können, als das früher der Fall war. Zumindest in einer vagen Hinsicht. Ich arbeite im Gefängnis und wenn ich da merke, wie eine vereinzelte junge Leute sagen, mit Glauben habe ich nichts am Hut, ich bin Atheist, ich glaube an gar nichts, dann zieht er von den Mitgefangenen, häufig muslimische Mitgefangene, böse Blicke auf sich. Er wird abgestempelt als Ungläubiger. Er hat sich gesellschaftlich sozusagen ins Abseits gestellt. Und auch wenn das da eine gewisse extreme Ausformung annimmt, habe ich das Gefühl, dass das Bekenntnis an eigentlich gar nichts zu glauben so kaum mehr zu hören ist. Es gibt hin und wieder Kampfschriften. Es gab ein Buch, in dem es um Gott ging und wie verderblich der Einfluss dieses Glaubens an Gott sei. Aber da gibt es sehr kritische Rezensionen. Das wird gar nicht so ernst genommen. Muss man auch nicht, meine ich. Ich habe es nicht gelesen. Aber ist das denn eigentlich gemeint? Eine Ermutigung zum Glauben an irgendwas, wenn wir von Glauben reden, im Zusammenhang mit der Bibel auch noch. Der Bibeltext ist aus dem Hebräerbrief und hier geht es um eine Person, die glaubt und durch ihren Glauben auch ganz bestimmte Schritte unternimmt. Ich möchte jetzt schon die Kinder entlassen. Und zwar in die Obhut von Oliver, die Kleinkinder, der die Kleinkindbetreuung übernimmt. Und in Antjes Obhut, die Kinder zum Kindergottesdienst. Antje möchte gerne das Thema von heute nennen.
Ja, wir wollen heute uns mit dem Thema beschäftigen, wie Jesus die Händler aus dem Tempel heraus war, weil im Prinzip der Tempel nicht mehr im Tempel nicht mehr das getan wurde, wofür er eigentlich erbaut wurde, nämlich Gott zu loben. Und dem wollen wir auch die Spuren geben, was eigentlich, wofür der Tempel eigentlich gebaut wurde, was für den Tempel da ist.
Auf Wiedersehen. Von dem Lied, das wir jetzt gleich singen, weiß ich, dass es eine Art altes, uraltes Glaubensbekenntnis ist. Das Lied selbst ist auch alt, aber vielleicht gefällt es euch trotzdem, es zu singen.
Der Perikopentext für den heutigen Sonntag stammt aus dem Hebräer-Evangelium Kapitel 11, die Verse 1 bis 3 und 8 bis 10. Glaube aber ist, feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Aufgrund dieses Glaubens haben die Alten ein ruhmvolles Zeugnis erhalten. Aufgrund des Glaubens erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen worden und dass so aus Unsichtbarem das Sichtbare entstanden ist. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte, und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens hielt er sich als Fremder im verheißenen Land wie in einem fremden Land auf und wohnte mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten. Denn er erwartete die Stadt mit den festen Grundmauern, die Gott selbst geplant und gebaut hat. Der Predigtext aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11. Spannende Verse, die gar nicht so einfach sind in der Übersetzung, im Transfer, weil viel jüdische Tradition hier mit einfließt im Hören und im Denken, wenn diese Verse anklingen. Insgesamt gesehen geht es mir mit diesen Versen allerdings wie mit einer Erfahrung, die ich im Jahr 1973 gemacht habe. Ich kam mit meinem Vater nach einer langen Bergwanderung endlich auf dem Berghof an und hatte richtig, richtig Hunger. Und dann sagte mein Vater, der das schon kannte, das Ambiente, ich sollte eine Erbswurstsuppe bestellen. Und gut, Hauptsache es macht satt. Und dann schaute ich zu, wie die Wirtin, nein, ich schaute ungläubig zu, wie die Wirtin ein ungefähr so dickes Stück, so langes Stück von so einer Art Wurst abschnitt und das ins kochende Wasser warf. Und ich war bitter enttäuscht, weil ich dachte, ich möchte satt werden. Ich habe richtig Hunger. Und stellte dann 10 Minuten später erstaunt fest, dass dieses kleine Stück konzentrierte Erbswurstpüree tatsächlich ausreichte, um einen damals, glaube ich, 10- oder 11-Jährigen richtig anständig satt zu bekommen. Es ist sehr konzentriert. So geht es mir mit diesen Versen, wenn ich sie lese, denn diese Verse des Hebräerbriefes sind auch eine Art Konzentrat, das man kaum noch dichter und dicker bekommen kann. Martin Luther hat das in seiner Hebräerbriefvorlesung 1517 so beschrieben. Das ist die Herrlichkeit des Glaubens. Nicht wissen, wohin du gehst, was du tust, was du leidest und in dem alles an Sinn und Verstand, Tüchtigkeit und Willen gefangen genommen ist, der bloßen Stimme Gottes folgen und mehr geführt und gehandelt werden als selbst handeln. Und so leuchtet es ein, dass Abraham in solchem Glaubensgehorsam das höchste Beispiel evangelischen Glaubens an den Tag gelegt hat und dem Herrn gefolgt ist, das Wort Gottes allem vorziehend und über alles liebend freiwillig ein Fremdling und zu jeder Stunde Gefahren des Lebens und des Todes unterworfen. So Martin Luther 1517. Das Thema ist denen, die regelmäßig kommen, bekannt. Denn mit dem Genesis Kapitel 12 fängt ein neuer Abschnitt in der Geschichte Israels an. Als ein Mann, der in festen Mauern wohnt, der ungefähr 75 Jahre alt ist, also Rentner mit allem, was sich dazu gehört, als ein solcher Mann meint, die Stimme Gottes zu vernehmen. Irgendwo, vermutlich in der Gegend von Bagdad, sitzt er und meldet irgendwann seiner Familie rück: Ich habe da was gehört, ich glaube, ich soll dieses Land verlassen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wirklich seine gesamte Familie und die Verwandten dann sich doch Gedanken darüber gemacht haben, ob es nicht Altersdemenz ist oder vielleicht doch zu viel Hitze mit zu wenig Haaren auf dem Kopf, die dazu geführt haben, dass dieser Mann mit 75 Jahren einfach ein Problem hat, das man in dem Alter sehr wohl haben kann. Mit 75 macht man sich nicht mehr auf die Reise. Mit 75 ist das Leben vorbei. Und Hand aufs Herz, ich frage die 45- bis 55-Jährigen, wenn es solche unter uns gibt, wer hat sich noch nicht Gedanken darüber gemacht, wie man die Jahre bis zur Rente rumkriegt und was da wohl noch kommt? Da planen wir in der Regel andersrum. Aber wir kommen selten auf die Idee, jemanden ernst zu nehmen, der uns mit 75 sagt, und wisst ihr was, ich soll alles hinter mir lassen. Ich soll mich aufmachen in eine neue Umgebung. Der Mann war über Jahrzehnte etabliert in seiner Stadt. Er war bekannt, er war beliebt. Er gehörte zu dieser Stadt dazu. Und mit 75 haben Menschen in der Regel nicht mehr das Bedürfnis, loszuziehen, sondern haben das Bedürfnis, da zu bleiben, wo sie sind, und wollen nicht mehr verpflanzt werden. Meine eigene Mutter ist letzte Woche 70 geworden, ist krank. Und der Gedanke, dass sie nach über 25 Jahren die Wohnung verlassen muss, egal wohin, ist fast das Schlimmste, das sie sich vorstellen kann. Wenn wir dann einmal Fuß gefasst haben im Leben, wenn wir einmal wirklich wissen, wo wir hingehören, dann ist das für viele etwas Kostbares und Bedeutsames. Und das loszulassen, die Freunde, die Familie, die Verwandtschaft, alles loszulassen, ein festes Haus loszulassen, um noch einmal wie ein Nomade sich auf den Weg zu machen in ein fremdes Land. Aber genau das passiert. Und genau das wird zum Vorbild für Menschen, für Generationen über die Jahrtausende. Weil Abraham ein Mensch war, der etwas gehört hat und dem, was er hörte, vertraute. Er wusste, dass die Worte, die er gehört hatte, keine Gespenster waren aus irgendwelchen Nachtträumen, sondern er wusste, dass das das Reden Gottes in seinem Leben war. Und er hat gewagt, loszugehen. Er hat gewagt, zu reagieren. Wir finden im ganzen Alten Testament kaum ein vortrefflicheres Beispiel für den Glauben als eben diesen Weg Abrahams. Und mit diesem Weg Abrahams fing die Geschichte des Volkes Israel an. Ohne diesen Weg wäre es nicht möglich geworden und nicht möglich gewesen. Und so sagt der Hebräer 11 folgerichtig, Glauben ist feststehen in dem, was man erhofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und das ist etwas sehr Wesentliches, weil wir es gerne andersrum hätten. Dass wir bereit sind, an Dinge auch zu glauben, die wir sehen. Dass wir bereit sind, zu glauben und überzeugt zu sein von Dingen, die erkennbar sind. Wenn ich an den Gemeindehaushalt 2008 denke, dann bin ich nicht überzeugt, dass das klappt. Aber ich glaube daran. Das heißt, anders gesagt, gelingt es uns, überzeugt zu sein, dass da etwas geschehen wird, das man noch nicht sehen kann. Dass man zwar glauben kann, aber noch nicht wissen kann. Und so könnte man viele, viele Beispiele finden, jeder für sich, wo wir an etwas glauben, das noch nicht ist. Wo wir überzeugt sind von etwas, das noch nicht existiert. Und wo wir aufgrund dieses Glaubens aktiv werden. Weil wir ein Bild haben, weil wir eine Vision haben. Vor 12 Jahren, 1996, habe ich auch in der Gemeinde Bethania über diesen Text gepredigt. Auch als Perikopentext. Es war die Zeit, in der wir die Diakoniegemeinschaft Bethania gegründet haben, wo Menschen in der Gemeinde 1995 aufgestanden sind und gesagt haben, wir haben den Glauben, wir sollen wieder soziale Verantwortung übernehmen, was die Gemeinde über Jahrzehnte überhaupt nicht getan hat. Es gab überhaupt kein bestehendes Werk, keine bestehende Arbeit, nichts, das also die Gründung eines solchen Vereins hätte rechtfertigen können, aber es gab Menschen, die daran geglaubt haben, die überzeugt waren, dass das der Weg für die Gemeinde ist. Wenn ich dann 12 Jahre später zurückgucke, bin ich dankbar über das, was an Glauben damals vorhanden war. Und bin dankbar für das, was in diesen 12 Jahren auch an sozialer Verantwortung durch die Bethania-Gemeinde geschehen ist. Wie wir Projekte aufbauen konnten. Erlebe aber auch, wie wir Projekte aufbauen und wieder abbauen mussten. Wie wir Dinge, an die wir geglaubt haben und gehofft haben, auch wieder loslassen mussten. Und dennoch stelle ich nach 12 Jahren fest, in der Bilanz, dass vieles möglich geworden ist, was nur dadurch entstand, dass am Anfang Menschen gewiss waren, geglaubt haben und losgegangen sind. Und manches von dem, was wir heute in der Gemeinde und im Umfeld erleben können an Arbeit, wäre so nicht möglich gewesen. Die Gemeinde hat auch 1995 daran geglaubt, dass der eine Fehler an der Gemeindegeschichte durch unsere Generation beendet werden muss, dass die Gemeinde nie Grund und Boden erworben hat, sondern immer nur Mieter von Räumen war und dass eine freikirchliche Gemeinde in Berlin es sich auf Dauer nicht leisten kann, nicht selber Grundeigentümer zu sein, weil sie irgendwann die Miete nicht mehr zahlen kann für das, was an Gemeindearbeit auf einem Platz auch entstehen soll. Und die Gemeinde hat geglaubt und 1995 in einer einzigen Gemeindestunde sich entschlossen, dieses Grundstück über die Gemeinde Schöneberg zu erwerben. Und die Gemeinde hat 2001 auch in einer einzigen Gemeindestunde genauso einmütig sich dazu entschlossen, das Grundstück selber zu kaufen, weil die Gemeinde Schöneberg das Geld wieder brauchte. Und wir sitzen heute in einer Situation, wo uns manchmal der Glaube flöten geht. In einer Situation, wo die Finanzierung es fast unmöglich macht, das Grundstück und die Kosten, die wir haben, auch zu tragen. Und dennoch sind wir damit vielleicht in ein und demselben Boot, wie Abraham es war. Denn wenn wir einmal feststellen, was dann passiert ist, ist das eine sehr faszinierende Wegreise, die Abraham hinter sich gebracht hat. Der Mann ist losgezogen und er hat seine festen Mauern aufgegeben. Er hat sein gemütliches Haus aufgegeben und all die Facilities, die damals dazugehörten, einer Großstadt, in der es auch genügend Läden und Geschäfte gab, wo alles verfügbar war. Dieser Mann ist losgezogen und hat sich wieder auf den Weg gemacht mit seiner Schafherde, mit seinen Ziegen und ist über 1000 Kilometer quer durch die Wüste gewandert mit seiner Familie und seinen Verwandten. Weit über 1000 Kilometer als Mann mit 75 Jahren, der auch dann erst die Kinder seiner Ehe erleben sollte, als alter, alter Mann. Und wir können uns vorstellen, wie sich das so angefühlt haben muss, wenn man in dem Alter dann morgens aufsteht und irgendwie daran denkt, dass das so bequem dann doch nicht ist, so in diesem komischen Zelt, das doch ziemlich zieht, auf dieser wirklich dünnen Matte zu liegen und man irgendwie denkt, wie schön es war in der schönen Stadt Ur und als man noch richtig ein vernünftiges Bett hatte. Ich kann mir vorstellen, dass Abraham das ein oder andere Mal morgens innerlich ein wenig geflucht hat über die Entscheidung, dieser Stimme zu folgen. Ich kann mir vorstellen, dass seine Freunde und Verwandten auch das ein oder andere Mal gesagt hatten, das ist nicht wahr, was der macht. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch auch nicht funktionieren. Und selbst wenn er dann also davon redet, es gäbe da ein gelobtes Land, ungefähr 1000 oder 2000 Kilometer von hier entfernt, das keiner kennt, glaubt denn eigentlich dieser Abraham, dass dieses Land leer ist und nur darauf wartet, dass er kommt und das ganze Land schreit, Hurra, Hurra, Abraham ist da? Nein, das ist bewohnt. Und da werden Menschen sein, die sagen, nein, das ist unser Land. Und genau das hat Abraham ja auch erlebt. Abraham kam nicht in ein Land, das ihn mit offenen Armen aufgenommen hat. Abraham kam in ein Land, in dem ein Konkurrenzkampf herrschte, um guten Boden, um gute Bäume, die gute Frucht brachten und um Land, das seit Generationen anderen Menschen angehörte. Und Abraham wusste dennoch, ich gehöre hierhin. Abraham wusste dennoch, dass er bereit war und auch bereit sein musste, sich auch auf diesen Weg und auch auf diesen Kampf einzulassen, weil es die Stimme Gottes war. Ich denke dann manches Mal, wenn ich so Gemeindegeschichte Revue passieren lasse, im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Eine der von mir meistgehassten Berufsgruppen sind die Historiker. Weil die können im Nachhinein so messerscharf, glasklar eruieren, was schiefgegangen ist und warum natürlich das und das irgendwo in der Weltgeschichte nicht funktionieren konnte. Aber das Gemeine ist, dass sie es immer erst im Nachhinein so klar sagen können und sehen können, weil dann alle Fakten vorhanden sind, die man aber, wenn man eine Entscheidung zu treffen hat, oft nicht kennt und nicht weiß. Und dann auch kirchengeschichtlich oder auch wenn man die Geschichte des Baptismus anguckt, finde ich es manchmal sehr schwierig, wenn dann die Historiker aufstehen und sagen, es war doch völlig klar. Und ich dann denke, Leute, wart ihr auch genauso da, als es darum ging zu glauben und Entscheidungen zu treffen? Wart ihr genauso da, als es darum ging zu hören und zu fragen, Gott, was willst du? Wart ihr bereit, selber in dieses Boot hineinzugehen, in das wackelige Boot des Glaubens und zu sagen, ich bin bereit, mich auf den Weg zu machen? Wart ihr bereit, eure schönen Häuser, eure Gemütlichkeit, eure Sicherheit loszulassen, weil der lebendige Gott mit euch geredet hat und ihr seine Stimme vernommen habt? Und das ist der Punkt, wo ich immer wieder über diesen Text staune und der mich ermutigt, weiterzumachen und weiterzugehen. Weil er nochmal deutlich macht, dass da, wo wir uns Gott anvertrauen, genau das nicht passiert, was die meisten von uns sich wünschen. Ich wünsche mir feste Mauern, ich wünsche mir keine Zelte. Ich wünsche mir Gewissheit und Klarheit, aber nicht Unsicherheit auf einem langen Weg, von dem ich nicht einmal weiß, wie lang er sein wird. Ich wünsche mir anzukommen, da wo ich hingehöre und nicht loszugehen. Das sind Tendenzen, die ich in mir kenne und die ihr vielleicht in euch auch kennt. Tendenzen, die aber oft dazu führen, dass das, was Gott in uns angelegt hat, dass das, was Gott zu uns spricht, nicht ins Leben findet. Es ist zu schön, da wo wir sind. Es ist zu schön. Es ist zu nett, zu vertraut und zu gewohnt. Und dann sind wir gerne bereit, dass Gott ein paar kleine Wörtchen über unserem Leben spricht. Aber bitte keine großen Sätze, die bedeuten, wir müssten uns wirklich verändern. Solche Sätze werden wir mit vielen guten Argumenten tilgen können und dann doch auf die große Sonneneinwirkung auf den Kopf zurückführen können oder vielleicht doch, dass wir was Schlechtes gegessen und getrunken haben und dass das nun wirklich nicht Gottes Wille sein kann, all das, was wir aufgebaut haben, wieder aufzugeben. Aber so, genau so fängt die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel an, dass einer glaubte und einer bereit war, loszugehen. Und dann denke ich an die Gemeindegeschichte und auch an das, was kommen wird. Dann denke ich daran, dass wir in dieser Gemeinde, als wir 1995 eingezogen sind, gesagt haben, es ist ein Provisorium für 3 bis 5 Jahre. Dieses Provisorium war damit ungefähr spätestens 2000 abgejährt. Aber wie das im Leben manchmal so ist. Das Haus, das wir konzipiert haben, in das wir einziehen wollten, ist das Haus, wofür das wir eine Konzeption entwickelt haben, eine Bauplanung entwickelt haben, und der Bezirk die Freude hatte, unsere gesamten Baupläne weiterzugeben an SOS Kinderdorf. Die hatten mehr Geld, die waren schneller. Und SOS Kinderdorf hat schräg gegenüber genau das Haus gebaut, das unser Haus werden sollte für die Gemeinde. Es ist ein Schicksalsschlag in der Gemeindegeschichte, der uns sehr schwer gefallen ist und der auch vielen in der Gemeinde wirklich, wirklich schwer gefallen ist. Aber es ist so. Und auch manch anderen Weg, den wir hatten, ist nicht so einfach geworden, wie wir es dachten. Da haben wir eine Konzeption, die heißt Martha und Maria. Die Idee, Kaffeeräume zu machen, in denen es wenig, aber gutes Essen und Trinken gibt. Wenig Angebote, aber gute Angebote, die Menschen dazu ermutigen sollen, sich selber zu erleben, sich zu begegnen, sich zu spüren und miteinander in Kontakt zu kommen. Das Ganze mit einem Raum des Gebets im Keller, der nichts anderes sein soll als ein Ort der Begegnung Gottes. Haben die Idee, dass es also 2 Wege von Kommunikation gibt. Die Kommunikation von Mensch zu Mensch. Aber auch genauso die Kommunikation von Mensch zu Gott und Gott zu Mensch und das Ganze in einem Gemäuer, Martha und Maria, stellen einen Antrag, der so erfolgversprechend ist, der so genial eigentlich sein muss, dass er nur klappen kann. Das diakonische Werk sagt, hurra, das wird sofort ein Blinddurchgänger. Kein Thema, keine Frage. Und dann erfahren wir, dass wir abgelehnt werden, weil in der gleichen Stadt, im gleichen Stadtteil, in der gleichen Straße, schräg gegenüber, ein fast gleicher Antrag gestellt worden war von einem Träger, der etwas größer und bekannter war als die Bethania-Gemeinde. Ein Schicksalsschlag. Punkte, wo ich dann auch als Pastor manchmal denke, Gott, was soll das? Warum? Warum passiert das? Dann erlebe ich, dass auch ob des Projekts Martha und Maria Menschen gegangen sind, die gesagt haben, wenn ihr jetzt nicht kapiert, dass das nicht Gottes Wille ist, was wollt ihr dann noch? Und dann gibt es den Punkt, wo ich darauf warte, wie die Historiker in Jahren diesen Abschnitt der Gemeindegeschichte betrachten werden. Er ist noch offen. Und ich habe an der Stelle noch die Hoffnung, dass wir an dieser Stelle tatsächlich das Wort Gottes gehört haben. Es gab wenige Punkte in der Gemeindegeschichte, wo wir es gewagt haben, von Visionen zu sprechen. Aber an dieser Stelle mit Martha und Maria sind Menschen unter uns aufgestanden und haben gesagt, das sehen wir als Vision. Und nicht als ein Zerrbild, das uns irgendwie quergekommen ist. Und ich habe die Hoffnung, dass wir auch in einiger Zeit diese Zeit der Wüstenwanderung hinter uns haben. Diese Zeit, wo wir in Zelten wandern müssen, wo wir nicht wissen, wie der nächste Tag sein wird, hinter uns haben werden, um dann festzustellen, dass wir an einem Ort angekommen sind, der uns verheißen ist, als Gemeinde. Und dann bin ich gespannt, wie das aussehen wird. Das ist meine Hoffnung und mein Gebet, dass es uns gelungen ist, an dieser Stelle die Stimme Gottes zu hören und ihr zu vertrauen, und zu glauben. Und eine andere Stelle, an der es für mich konkret wird, wo wir auch unendlich davon entfernt sind, auch nur im Ansatz so etwas zu erleben. Aber ein Pastor darf träumen, ne? Ich würde mir so sehr wünschen, dass diese Gemeinde nicht 60, nicht 70, nicht 100, sondern 150, 200 Menschen hat, ja, die Sonntag für Sonntag kommen. 150, 200 Menschen, die Hunger haben nach dem Wort Gottes, die danach fragen, welche Bedeutung Gott in ihrem Leben ganz konkret haben kann und wie das sie stärkt und ihnen Kraft gibt und sie nährt. Ich habe den Traum, dass wir eines Tages diese Wand wieder durchbrechen werden, wie sie einmal durchbrochen war. Das weiß nur keiner von uns. Das wissen nur die, denen mal das Grundstück hier gehört hat. Denn dieses Grundstück war einmal ein richtiges L-Grundstück. Das heißt, es war verbunden mit dem Grundstück an der Siemensstraße, direkt hier hinter. Ich habe die Hoffnung, ich habe den Traum, dass wir so wie früher, als der Trecker hier durchfuhr, diese Mauer wieder aufmachen können und die Räume dahinter als Gottesdiensträume nutzen können. die groß genug wären, um mit 150, 200 Leuten dort Gottesdienst zu feiern. Und das hier nur noch ein Foyer ist, in dem wir hinter uns aufhalten können, genauso wie in den Räumen von Martha und Maria. Und wieder zusammengehört, was hier übrigens auf dem Grundstück mal zusammengehört hat. Ich habe das schon mal geträumt. Und das kam sehr zwiespältig in der Gemeinde an. Und dennoch sage ich und bleibe ich auch dabei, dass ich den Wunsch habe, dass wir erleben, dass etwas an Veränderung geschieht, etwas an Wachstum geschieht. Wo wir etwas erleben, das uns voranbringt. Und wo Menschen ein geistliches Zuhause finden, das sie stark macht, das sie aufbaut. Was ich spannend fand beim Lesen der Predigt von 1996, wir hatten gerade 2 Wochen vorher mit den Teenies, die wir damals hatten, eine blühende Teenie-Arbeit, über Franz von Assisi nachgedacht. Hatte ich schon wieder ganz vergessen. Wir hatten uns 2, 3 Wochen intensiv mit diesem heiligen Franz von Assisi beschäftigt und auch der Frage, was ihn eigentlich heilig gemacht hat. Und haben festgestellt, dass er bereit war, loszulassen, was an scheinbarer Sicherheit in seinem Leben da war. Dass er bereit war, seine reiche Familie hinter sich zu lassen und sich ganz dem Wort Gottes anzuvertrauen und darauf zu achten und zu horchen. Und dass Franz von Assisi auch nach wie vor für Teenies eine enorme Vorbildfigur ist, weil er eindeutig etwas lebt, ohne Zweifel, ohne Zweideutigkeiten. Dann finde ich es spannend, dass wir im Jahre 2008 eine Reise machen nach Assisi, um genau das mit 12 Personen noch einmal zu erleben. Und auch diese Erfahrung in die Gemeinde einbringen wollen, zurückbringen wollen an diesen Ort, um zu sehen, was das für uns auswirkt, wenn wir immer wieder auch spirituelle, geistliche, geistige Erfahrungen machen und die in die Gemeinde hinein zurücktragen. Und glauben. Und glauben an das, was noch werden soll. Glauben an das, was noch nicht ist. Glauben, dass das, was wir heute in Betania sehen, nicht das ist, was Gott für Betania sieht. Dass sein Blick weitergeht. Und vielleicht müssen wir uns auch daran dann erinnern, dass an der Stelle, wo wir bei dem bleiben in unserem Glauben, was wir schon sehen, sich nichts Neues mehr ereignen wird. Wo wir nichts mehr erwarten. Wo wir an nichts mehr glauben, werden wir auch nichts Neues erleben. Und das ist vielleicht eine der größten Herausforderungen, zu sehen, ob wir uns gemeinsam von Gott den Blick weiten lassen. Für das, was kommen soll, um dann auch darüber auszutauschen, was wir sehen, woran wir glauben, worauf wir vertrauen. Und daran zu denken, dass Glauben an noch besser zu übersetzen ist mit dem Gedanken, ich vertraue auf etwas, ich vertraue Gott. Ich vertraue, dass etwas außerhalb meiner selbst möglich ist, das auch nur begrenzt mit mir zu tun hat. Spätestens in 6 Jahren kommt der Text wieder. Das ist ein Perikopentext. Wie werden wir in 6 Jahren über diesen Text predigen? Wie weit wird unsere eigene Nomadenreise ein Ende gefunden haben? Und manche Not, die sich auf einer solchen Reise auch ereignet, vorbei sein? Welche von den Bedrohungen und Gefahren, die auf einer 1- bis 2-jährigen Nomadenreise durch die Wüste stattfindet, die man bildlich übertragen könnte auf unsere jetzige Gemeindesituation, wird dann Geschichte sein, an die wir uns zurückerinnern, aber nicht mehr Gegenwart. An welchen Stellen werden wir ausgetauscht haben über unseren Glauben und vom Glauben zum Schauen gekommen sein? Und in diesem Sinne, merkt ihr, ist der Blick nach vorne und offen. Aber die Einladung auch, selber Teil davon zu werden, selber zu Menschen zu werden, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und die selber für sich sagen können, Herr, ich möchte glauben, hilf meinem Unglauben. Denn Glaube ist feststehen in dem, was man erhofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Amen. Ich bete mit uns. Gott, unser Vater, das Vorbild, das wir finden in den Büchern des Alten Testaments, liegt geschichtlich über 3000 Jahre zurück. Und dennoch ist der Weg, den Abraham gegangen ist, bis heute bekannt und präsent. Und ein Beispiel für das, was passiert, wenn Menschen dem, was sie von dir hören, glauben und folgen. Gott, unser Vater, worum ich dich bitte, ist, dass du zu uns sprichst und wir dich und deine Stimme hören. Dass sie für uns konkret wird. Und dass dort, wo wir sie vernehmen und hören, wir zu Menschen werden, die handeln und die vielleicht auch bereit sind, Dinge loszulassen, die uns so lieb geworden sind. Gott, unser Vater, und dann möchte ich dir danken, dass du uns auf solchen Wegen begleitest und nicht alleine lässt und wir vertrauen dürfen, dass deine Gegenwart mit uns geht. Amen. Lasst uns gemeinsam singen.
Wir hören die Bekanntmachungen. Dazu gehört, dass in der kommenden Woche zwei von uns Geburtstag haben. Einmal ist das Axel Kunert, nämlich übermorgen, und Clara Enne Langner, die noch gar nicht so alt wird, 3 Jahre vielleicht oder nur 2, weiß ich gar nicht so genau. Ja, das ist in unserer Mitte. Von Montag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr, gibt es 9 bis 9.15 Uhr. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt Hoffnung geweckt habe oder ob das allzu abschreckend gewesen wäre. eine Viertelstunde Gebet erträglich durchaus für alle, die in dieser Zeit keine Arbeitsverpflichtungen haben. Die haben die Möglichkeit, sich hier zu treffen. Auch am morgigen Tag trifft sich um 15 Uhr die Seniorengruppe Ü55 hier in diesen Räumen. Und um 19.30 Uhr wird abends die Frauengruppe, Frauengruppe gibt es so nicht, nicht, aber alle sind herzlich eingeladen zu einem Abend, der sich um die Frauensache herum gruppiert. Gibt es da ein Thema? Gut, aber keine Feste, das wollte ich damit sagen, nicht? Also jeder kann da kommen, klar. Okay. Um 11 Uhr am kommenden Sonntag findet der Gottesdienst mit Roger Schwarz statt. Also nicht Volker Tepp, sondern Roger Schwarz. Vorhin habe ich ihn noch gesehen, aber Roger Schwarz wird am nächsten Sonntag dann auf jeden Fall auch hier sein und predigen. Die Jahresgemeindestunde, das ist ein Ausblick in eine etwas größere zeitliche Ferne, ist am 9.3.2008 dieses Jahres die Gemeindestunde, wie jedes Jahr, mit entscheidenden Themen für unsere Gemeinde. Noch weiterhin ist die Reise nach Assisi vom 9. bis zum 17.5. eine Reise für 12 Personen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Bekanntmachung hier noch weitere Teilnehmer werben soll. Ist das richtig?
Es sind zurzeit noch 3 Plätze frei. Und wenn in den nächsten 2 bis 4 Wochen nicht noch Meldungen aus der Gemeinde und aus dem Umfeld der Gemeinde kommen, werde ich auch extern noch werben gehen. Aber am schönsten wäre es natürlich, wenn Menschen aus Bethania selber sagen, da möchte ich dran teilnehmen. Das Thema wird wirklich sein, 7 Tage in Assisi die Orte kennenzulernen und zu besuchen, an denen Franz gelebt hat, die Gegend wahrzunehmen, seine Kapelle zu sehen, die er aufgebaut hat, die Kirche, in der er begraben ist und immer wieder an den Stellen über die Texte und über die Dinge nachzudenken, die das Leben von Franz von Assisi geprägt haben. Ein Tagesausflug nach Rom mit einigen Sehenswürdigkeiten, die dort zu finden sind, gehört ebenso dazu, wie die Anreise im Autoreisezug, das heißt mit der Übernachtung in einem Viererabteil, um dann morgens ausgeruht von Bozen das letzte Stück mit dem eigenen Auto tatsächlich zu fahren. Und insgesamt kosten diese 7 Tage 550 Euro. Wer sich anmelden möchte, sollte das bald tun, denn der Anmeldestand, wie gesagt, 9 Plätze sind vergeben.
Die Musik ist heute von Carsten Henke, eigentlich immer von Carsten Henke in der letzten Zeit. Vielen Dank. Gepredigt hat Volker Tepp und mein Name ist Roland Renz. Ich bitte euch, zum Segenslied aufzustehen und dann empfangen wir auch stehend den Segen.
Überlagert von Herr und Streit.
Und Herr, das, was wir gerade gesungen haben, das erbitten und verhoffen wir für die kommenden Tage, dass wir deine Gegenwart so erleben und offen sind für dich und dein Wirken in unserem Leben. Und ich bitte dich darum, Herr, dass das, was wir von dir erleben, konkret wird, persönlich wird, dass wir erleben, dass du uns meinst, uns suchst und auch uns siehst. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und mit der Musik, die wir am Anfang gehört haben, wollen wir diesen Gottesdienst ausklingen lassen und danach die Einladung zu Tee und Kaffee und eine gute Suppe habe ich auch schon entdecken können.